Evil.
In league with Satan.
Evil.
In league with Satan.
Conquerson.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Hartmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderbaren Kommen, Küssen, Podcast, das Alphabet des Lebens. Ihr habt euch vielleicht gewundert, vielleicht auch nicht. Heute ist der Buchstabe V dran, in einer zweiten Folge, weil wir einfach wirklich unheimlich viele Rückmeldungen bekommen haben zu diesem tollen Buchstaben. In unserem Podcast darf ich aber erstmal begrüßen den tollen
Linus Volkmann, hallo, ja, in league with Satan, das ist auch unser Motto, nicht wahr, zusammen mit Satan in der Liga, was wahrscheinlich so, oder Verein oder so, da muss man sagen, das ist von der Band Venom, eine der ersten Black Metal Bands aus den 80ern aus England, deshalb haben wir das gewählt, Evil, ja, hast du schön gesungen.
Ja, das passt eben wirklich sehr gut zu unserem V, was wir heute ja nochmal behandeln. Ach, so ein schöner Buchstabe. Weil in unserem Podcast geht es darum, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir behandeln das Alphabet nach und sind beim Buchstaben V angelangt.
Boah.
Und ich bringe Linus immer zwei Begriffe mit, er bringt mir zwei Begriffe mit. Und dann gibt es noch die Begriffe aus unserer Community, also von euch, weil ihr uns dann auch immer ganz toll auf Facebook Begriffe reinruft, die wir doch dann mal besprechen sollen. Und da war einfach diesmal eine große Ausbeute.
Denkst du auch immer, wenn du jetzt so ein F sprichst in der V-Folge, dass man eigentlich denkt, das wäre auch noch ein V oder das müsste man so spaßeshalber so denken, so Facebook habe ich gleich jetzt mit V gesehen auch schon vor Freude.
Bei mir ist sogar noch mehr, also dass ich dann denke, also nicht nur spaßeshalber, sondern ich denke dann spaßeshalber so mit V, ja, also sogar S-Begriffe denke ich mit V.
Aha.
Ja.
Ja, aber V, das hatte ich ja schon bei der Original-V-Folge gesagt, V1, da das gibt so viel her. Also wir hatten so von Vergnügen bis Verbrechen und wir werden es ja noch sehen, was hier alles aufgekommen ist. Das ist jetzt nicht unsere Art, unseren Podcast in die Länge zu ziehen,
nein,
weil er ja so etwas endlich ist mit dem Alphabet, sondern es wäre halt echt nervig gewesen, wenn wir letzte Folge über Versicherungen und Vorräte, wenn man das alles so abgebügelt hätte, nur um durchzukommen. Mhm. Wir müssen nicht durchkommen. Podcast, das soll auch Spaß machen, ne? Speziell uns.
Ja, eben. Also wir haben wirklich gemerkt, dass es einfach zu schade wäre, die Begriffe unter den Tisch fallen zu lassen oder so abzuhecheln. Und deswegen wollten wir uns da mal richtig Zeit lassen jetzt.
Ja, ich hoffe, wir schaffen es, denn V gibt wirklich so viel her. Aber erklär doch nochmal allen unseren neuen ZuhörerInnen, wie geht's hier so ab?
Genau, also es geht hier so ab, dass wir uns eben die Begriffe zurufen gegenseitig und die Begriffe von euch dann noch mit reinnehmen, die dann immer ja uns einfach nochmal auf ganz neue Ideen bringen. Also ihr könnt uns auf Facebook oder Instagram schreiben. Und ja, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann bewertet ihn gerne auch gut oder schreibt eine Rezension oder abonniert ihn. Das bringt uns dann auch nach vorne. Das freut uns dann natürlich auch sehr.
Ja, das ist immer voll gut.
Voll gut.
Also, genau. Also unterstützt euren lokalen Podcast-Lieferanten.
Ja, und die Erweiterung. Also wer so Lust hat, der kann natürlich auch zu uns ins Kommküsten-Hinterzimmer kommen.
Was soll das denn sein?
Auf Patreon. patreon.com/kommküssen. Da findet ihr uns. Ja, und da haben wir dann einfach immer noch mal so ein bisschen mehr Zeit und Muße. Es gibt auch kleine Filme von uns zu sehen. Wir machen immer so ein Briefing zum Wochenende. Und im Moment behandeln wir das Thema Pizza ausführlich und bereiten uns gerade mit großen Schritten auf unser Sommerfest vor, was wir Zoomerfest genannt haben, weil natürlich da besonders viele Leute kommen können.
Genau, Zoom, ne, das, wo sich alle jetzt das letzte Jahr kommuniziert haben drüber, haben wir dann Sommerfest genannt, also
Zoomerfest.
Es ist so mega nah an Boomer dran, aber was sollen wir machen, ne? Da sind wir natürlich weit von entfernt. Also ihr hört es an unseren Stimmen, wir sind so gerade 18 geworden beide.
Aus dem Stimmbruch raus, aus dem Gröbsten raus.
Genau, wir sind so junge Leute und sagen euch einfach mal, wie es ist und erzählen euch von der Mondlandung. Wundert euch nicht, ne? Wir haben uns halt einfach auch viel angelesen über die Zeit.
Ja, und also, wer halt Lust hat, der kann eben zu uns ins Hinterzimmer kommen und jetzt natürlich passenderweise gleich zum Zoomerfest mit einsteigen, was nächsten Freitag irgendwie stattfindet.
Ja, da machen wir ein großes Quiz. Das wird so ein bisschen wie Wer wird Millionär, nur in geil. Und das ist diesen Freitag, also ne, wer das jetzt, wenn das jetzt die Aliens irgendwann hören, weil das in der Sonde geschickt wird und nächster Freitag meint 9.7.2021.
Ja.
Und genau, ab 3 Euro könnt ihr da im Hinterzimmer mitmachen. Ansonsten seid ihr auch im Vorderzimmer, ne, im Schaufenster. Herzlich willkommen. Da geht es heute um V Nummer 2.
V.
Quidisitz, ich glaube, damit haben wir alles erklärt. Wir können fast loslegen, aber du weißt ja, wie sehr ich auf das Geplänkel bei Podcasts immer stehe. Wenn man erstmal so hört, wie sind die Leute so drauf, was haben sie so gemacht und so.
Oh, war ja.
Und da wollte ich dich nochmal auf so den aktuellen Stand bringen, beziehungsweise dich nach dem aktuellen Stand so abfragen. Und zwar hat es auch was mit V zu tun, und zwar Vinyl. Ich habe dich nämlich gestern, ich habe Quidisitz gestern eine Vinyl-Schallplattenhülle zerbeißen sehen. Wieso war das eigentlich der Fall?
Ja, wir haben einen kleinen Urlaub gemacht in Richtung Süddeutschland und waren in Freiburg bei einem netten jungen Mann in einer Sendung. Und haben dort nämlich bei einem, wie würde man das sagen, bei einer Versteigerung mitgemacht. Es hieß Top oder Flop und es ging um Schallplatten. Und man konnte dann einfach sagen, oh, ich finde die so geil, die Platte, ich ersteigere die und nehme die mit nach Hause und freue mich dran. Oder, oh, schreckliche Platte, ich ersteigere sie und zerbreche sie einfach. Ja, und da hat mich so ein bisschen der Teufel geritten vielleicht. Also es ging tatsächlich um die Fehlfarben, also so eine Art goldene Kuh oder Kalb oder wie nennt man das?
Monarchie und Alltag.
Ja, ich meine, es ist eine gute Platte, keine Frage. Aber ich dachte, jetzt reicht's mal, die Leute, oh, Fehlfarben. Da dachte ich, ja gut, ich steige jetzt einfach mit. Man konnte dann auf den Tod steigern. Dann habe ich sie tatsächlich ersteigert und konnte sie dann mit einer Guillotine zerschneiden. Und die Hülle habe ich zerrissen und zerbissen.
Ja, ich kann sagen, die Leute im Breisgau waren völlig apathisch, starrten mit offenen Mündern auf dich, wie du die Plattenhülle im Mund hattest, ausgespuckt hast und so aufgestampft hast.
Ja.
Also so viel Kraft und Wut. Kein Wunder, dass wir mit Venom diese Black Metal Band hier gleich zitiert haben. Das hat ja ganz gut zu dir gepasst. Ja.
Ich dürfte sogar eine Henkerskapuze aufsetzen.
Ja, so gerade Corona gilt im Breisgau ja vielleicht nicht so. Das hatte auch schon vorher jemand auf.
Das ist so wie
wenn man so eine Maske trägt und dann die einfach weitergibt.
Nee, das war schon dann sehr lange her.
Ja, also das hast du also so erlebt. Also es war wirklich schön. Also das war so eine Art Kneipenquiz eben, nur mit Versteigerung. Müssten wir auch mal machen. Und dann sind wir jetzt nach Hause gekommen und mein Fahrrad wurde geklaut. Was ist hier eigentlich los, ne?
Schrecklich. Ich finde es richtig gemein und fühle mich auch persönlich angegriffen dadurch.
Ich muss sagen, ich habe nie teure Räder. Also ich kaufe die immer auf dem Flohmarkt, weil es mir einfach so oft schon passiert ist. Also ich wohne ja immer schon in Großstädten und in allen Großstädten wird mir immer das Rad alle paar Jahre geklaut. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Theorie, dass eine spezielle Hölle existiert nur für Fahrraddiebe, weil es ja wirklich die absolut unterste Form von Ganoventum, Verbrecher hier auch mit V. Ah. Na, und ich hoffe, da wird ordentlich in heißem Teer gebadet. Verdient haben sie es.
Ja, wirklich. In heißen Fahrradschläuchen.
Genau, denn es war wirklich, klar, man sollte auch, was weiß ich, also es ist so ein bisschen schwierig, aber ne, als Altlinker hat man ja auch das Gefühl so, naja, man kann es ja den Reichen auch mal nehmen und so, warum soll man nicht irgendwie mal einen Geldautomaten aufbrechen, wenn man das Equipment hat, aber eben so billige Räder zu klauen, also das finde ich schon natürlich besonders schäbig, aber wem sage ich das, der ein oder andere wird dieses Schicksal mit mir schon geteilt haben.
Ja, Linus.
Arschlöcher. So, jetzt können wir langsam mal loslegen. So, wir.
Rein
genau.
Ins Vergnügen.
Ich habe nämlich so die große Sorge, weil ich so sehr auf V stehe, Na, dass wir hier noch ein V3 dranhängen müssen, wenn es jetzt nicht mal schneller geht.
Da kommen wir ja gar nicht voran.
So, es gibt ein paar wichtige Begriffe zum Thema V, die kommen jetzt dann gleich. Aber ich fange mal mit so kleineren, mit so ein bisschen Geplänkel sozusagen, auch mit so V-Geplänkel, Vorgeplänkel, geiles V, an, weil wir müssen ja auch so ein bisschen reinfinden. Ja. Ich fange mal an. Ivo Klassmann hat uns das Wort anheimgegeben. Eben Valentinstagsterror.
Das finde ich ein sehr schönes Wort. Ich finde auch Valentinstag, also hat dann irgendwann so Einzug gehalten. Ich kannte das natürlich überhaupt nicht und irgendwann, es gab so Romcoms und dann gibt es immer einen Valentine's Day oder ich kenne auch so Cole Porter Songs so aus den 30ern, so Be My Valentine und dachte immer, was ist das? Warum sollte man eine Valentina sein?
Ach ja, wie süß.
Aber irgendwann dann zu merken, ach so, alle Blumengeschäfte drehen durch, die Parfümerien, Drogerien, man muss überall irgendwelche rosafarbenen, herzförmigen Dinge kaufen und Partnerinnen irgendwie dann einladen und also weiß nicht, irgendwelche romantischen Dinner. Also ich finde es super nervig.
Ach so.
Finde schön, ich liebe Romantik, ja. Ich finde es auch toll, wenn ich so überrascht werde oder Blumen bekomme oder herzförmige Dinge, aber doch nicht verordnet von irgendwem, womöglich von irgendeiner, abgekartetes Spiel, würde ich sagen, von irgendwelchen industriellen oder Märkten eben.
Also ich finde natürlich auch, dass das sehr aufdringlich ist und verunsicherte Männer sind wahrscheinlich der größte Abnehmer von diesem ganzen Valentinstagskult. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal als Jugendlicher, in den 30ern, ich bin ja so jung noch, da bin ich mit einem Date, einer jungen Frau, bin ich dann ins Kino gegangen und das war so das erste oder zweite Mal, wo ich dann wirklich, und da war ich noch sehr klein, dann weiß ich nicht, also vielleicht 16 oder 26, einmal, egal. Und dann kam eben auch so ein Rosenverkäufer. Und da ist man ja dann heute, also bin ich zumindest relativ gewappnet, dass man auch dem Date sagt, du, es gibt jetzt keine Rose, weil das ist Quatsch. Aber da war ich natürlich so verwirrt und dachte so, wenn ich jetzt diese Rose nicht kaufe, dann denkt das Date so, dass ich es nicht drauf habe oder dass ich sie nicht schätzen würde. Und dann hat es ja die Rose überreicht bekommen und dann bekam ich den Betrag genannt, der für diese Rose aufgerufen wurde, der sehr hoch war. Ja. Also. Und du kannst in dem Moment natürlich nicht feilschen, weil es ja eine romantische Geste ist, die dir da aufgezwungen wird. Mhm. Und wenn du dann eben dann sagst, nein, dann nehme ich ihren Dreck auch wieder, das ist ja nun wirklich ein schlimmer Moment. Und und darauf wird ist das ja kalkuliert.
Also es war jetzt ja kein Valentinstag, sondern du meinst jetzt einfach dieses verordnete, romantisch sein müssen.
Genau, und ich will dazu eine Analogie schlagen. So ähnlich ist ja auch dieses Valentinstagsding. Du denkst natürlich, was du jetzt gesagt hast, ist ja Common Sense. Ne? Man weiß ja, es ist eigentlich nur von irgendwelchen Firmen erfunden und so, um so einen Aufhänger zu haben für Marketing eben und für bestimmte Sachen in Rosa zu verkaufen und Blumen und so Aufmerksamkeiten. Aber trotzdem denken ja dann viele, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mitmache, dann ist ja eventuell mein Partner, meine Partnerin, mit dem ich mich vielleicht doch nicht so intensiv austausche, dann vielleicht sauer und dann bringt man aus schlechtem Gewissen was mit. Und der andere denkt auch, wenn er nichts kriegt vielleicht, so, ach, ich finde es zwar auch blöd, aber alle kriegen was. Also es wird ja so, es wird ja so ein sozialer Druck auch damit erzeugt.
Ja, was eigentlich müssen sich ja beide was schenken. Also es ist irgendwie, dass es ja in Filmen dann auch meistens nur so dargestellt wird, dass dann eigentlich nur die Frauen was bekommen müssen. Also auch das ist ja irgendwie schon mal komisch.
Ja, das ist wie Hetero-Scheiß, oder?
Ja. Also ich denke, das erinnert mich natürlich dann auch so an Muttertag, was ja dann auch so blöd ist, finde ich. Also ja, irgendwie, um die Mutter zu ehren oder was soll man dann da irgendwelche Blumensträuße überreichen? Wenn man es nicht macht, ist man ein schlechtes Kind. Aber eigentlich sollte das Verhältnis ja sowieso geklärt sein und man sollte irgendwie, also sich ja doch des Respekts der anderen Person und der Wertschätzung irgendwie sicher sein. Und das fand ich auch immer so ein bisschen problematisch, diesen Termin. Also Vatertag ist ja was anderes. Das ist, glaube ich, nicht so, dass man so Vatertagskarten verschickt oder so.
Da wird Vati halt in so einem Leiterwagen besoffen durch den Ort gefahren. Da weiß man gar nicht, was soll man ihm noch schenken, außer ein paar Alka-Seltzer.
Also, ja, ja, also das genau. Ist eigentlich ganz anders. So wird ganz anders gehandhabt. Eben, ja, aber die Mutter will Blumen, der Vater will einen freien Tag, um zu saufen. Also
ja, da merkt man, das sagt ja sehr viel auch über die Gesellschaft und eben auch über diese Paarbeziehungen, diese Heterosexuellen dann aus, also welche Rollen da irgendwie sind, ne?
Ja.
Ach, die Mutter, die ganze Zeit sich aufopfert und man weiß es ja eigentlich und jetzt kriegst du mal Blumen und der Fadi, ne?
Ja.
Der braucht einfach mal seinen Freiraum hier zum Saufen, damit er nichts auf dumme Gedanken kommt. Also da steckt schon auch sehr viel Klischee drin.
Mhm.
Aber ich bin, ehrlich gesagt, wenn Ivo Klassmann uns gesagt hat, Valentinstagsterror, also ich fühle mich davon nicht so sehr terrorisiert, weil ich das jetzt nicht, also ich habe den Tag tatsächlich nicht übernommen. Also ich habe jetzt nicht versucht, über den Tag irgendwie stattzufinden in romantischen Liaisons. Und auch an auch Muttertag ist dankenswerterweise von meiner Mutter wird es nicht eingefordert, weil sie weiß, dass ich sie das ganze Jahr auf Händen trage. Na, insofern.
Yeah.
Also ja.
Ja, man kann sich entziehen, denke ich. Man kann sich da auch committen irgendwie vielleicht so, dass man das vielleicht gar nicht braucht.
Genau, also es gibt schon Sachen, die mich mehr fertig machen als der Valentinstag. Also so weit würde ich gehen. Quick Seeds. So. Wollen wir mal losgehen. Und zwar, ich mache noch mal einen halbwegs einen Begriff, der noch nicht so sehr ins Eingemachte, im Eingemachten sitzt. Verliebt sein. Wünscht sich Aurel Lefebvre, wünscht sich Jascha Farangi und Kati Hinzmann, diese hoffnungslosen RomantikerInnen.
Ja. Ja, passt irgendwie, Valentinstag.
Eben, oder?
Nee, verliebt sein, ja, das finde ich natürlich einen tollen, erstrebenswerten Zustand. Alles ist irgendwie intensiv und also so eine Art Katastrophenstimmung ja vielleicht auch ähnlich. Also man fühlt sich so aufgekratzt, kann nicht mehr schlafen und nicht mehr essen und oh, ich bin, glaube ich, verliebt, Schmetterlinge im Bauch. Aber unterm Strich ist es auch ein sehr anstrengender Zustand für den Körper. Also ich habe auch mal gelesen, dass es schon also ein großer Stress einfach ist und so biochemisch gar nicht so ein Unterschied zu einer großen Prüfungssituation oder so. Ja, es ist einfach klar, man ist auf so einer Notmodus geschaltet und funktioniert so so hysterisch irgendwie weiter, aber es ist nicht wirklich gesund und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass es vielleicht nicht so ewig anhält. Aber
Ach so.
Ja, also ich denke, so an sich so verliebt sein kann ja auch bedeuten, so, ich entdecke immer wieder neue Dinge und ich bin immer wieder begeistert einfach auch von Sachen und es wird ja auch, glaube ich, immer mehr gerne so verwendet. Ah, ich bin verliebt in diese Tasse oder in diesen Kaffee oder in dieses Lied.
Oder in diese Marke.
In diese Marke, genau. Ja, also das... glaube ich, ist ja auch so eine Art Haltung, dass man so merkt, ich bin jetzt, gestatte mir auch weiterhin offen und empfänglich zu sein für neue Dinge, die mich so begeistern, dass ich dann sagen könnte, da bin ich jetzt richtig verliebt irgendwie in diese Sache.
Ach, das hast du mal wunderschön gesagt, also wirklich. Ja, also da kann ich gar nicht so viel noch hinzugeben. Also ich finde auch, verliebt sein... Also ich finde es jetzt nicht so körperlich bedrohlich, wie du es geschildert hast, aber es ist schon, ich finde es schon auch so eine Haltung. Also es ist ja sonst auch so eine Erzählung für Liebe, dass man so erst so verliebt ist und dann ist halt eben alles geil und dann irgendwann ist es dann nur noch Liebe, beziehungsweise dann ist man noch am Ende noch verheiratet.
Ist es nur noch Gewohnheit?
Genau, und dann steckt dann auch viel so dahinter, viel schwingt dann mit, dass dann auch was vorbei ist und so die Attraktion von dem anderen nicht mehr so ausgeht oder so wahrgenommen wird.
Mhm.
Und also, weil ich eben Verliebtsein auch so toll finde, ist es was ich mir ganz bewusst bewahren möchte. Und genau wie du sagst, also auch gerade im Alltag, also wenn ich mich für Musik interessiere oder für irgendwelche Podcasts begeistere, dann ist es für mich schon so nah dran, beziehungsweise ich versuche das vielleicht auch so in die Richtung zu befeuern. Also ich will das zulassen, ich will mich begeistern können, ich will verliebt sein in alle möglichen Sachen. Also möchte das nicht nur so als quasi als Entree für eine lebenslange Liebesbeziehung, die irgendwann mit dem Tod endet, und am geilsten war die Verliebtheitsphase von 3 Wochen. Also so möchte ich nicht leben und lieben müssen. Also ich möchte schön. Mehr.
Gerade ganz verliebt, wie du das sagst. Ja, ich glaube, es sind ja auch so kleine Dinge oder Eigenschaften auch am anderen, die man dann immer wieder neu entdeckt und merkt so, ach, das ist eigentlich das, was mich auch immer wieder neu verliebt macht. Und das ist ja auch der Blick, den man sich selber erstmal aneignen muss vielleicht.
Ja, genau. Also wer die Fußmatte ableckt, ach, und so,
so schön.
Den Hund der Nachbarn in den Hintern tritt.
Was?
Das ist einfach was Besonderes, ne?
Wie er immer so Witze macht, um Sachen Ja, nicht im Griff, komm.
Ach, nein, ich will das Verliebtsein in die Länge ziehen, wie du weißt. Also. Ja, wollen wir mal, bevor wir jetzt ins ganz Große starten, dann komme ich jetzt mal zu meiner kleinen Anekdote. Und zwar, was sagt dir der Begriff, eingesandt von Red André Schmelter?
Mhm.
Das war auch ein Stummfilmstar zu sein, würde ich denken. Elisabeth Volkmann, beziehungsweise Volkmann an sich. Also Volkmann, wer es nicht weiß, so heiße ich, ihr Idioten.
Linus Volkmann. Also ich habe lange gedacht, dass du tatsächlich ja mit Elisabeth Volkmann verwandt bist, aber dazu später mehr. Elisabeth Volkmann kenne ich noch aus Klimbim und finde immer, weiß nicht, war immer beeindruckt, ist eine tolle Schauspielerin, hat eine tolle Stimme. Die hat ja, glaube ich, auch Marge Simpson gesprochen. Also, ich finde die irgendwie sehr cool und sehr gut und dachte auch so, dass, wenn ich da mal etwas älter bin, dann möchte ich vielleicht auch so aussehen oder so rüberkommen. Weiß nicht, ob ich jetzt noch dazu stehe, aber damals dachte ich immer so, irgendwie eine coole Person, so eine, also gar nicht so freundlich oder so, so sehr eindrucksvoll und dominant.
Ja, folgt man so vom Sound her?
Ja, es klingt vielleicht gemütlich oder so, aber ich habe da jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht. Für mich war das halt immer diese Schauspielerin so.
Mm.
Und dann später habe ich dann deinen Namen irgendwie aufgeschnappt und habe das auch erstmal nicht so in Zusammenhang gebracht. Und dann immer gab es das Internet und dann habe ich gesehen, ihr seid verwandt.
Genau, das stimmt. Das muss ich gleich noch klären. Ja. Ansonsten ist ja der Mädchenname meiner Mutter Rebenstock.
Das ist auch ein schöner Name.
Und Volkmann finde ich das okay. Ne? Ist halt ein sehr deutscher Name. Und mit diesem Mann dahinter, ja, okay, kann man machen. Diese ganze Rollengeschichte beim Valentinstag. Also da hätte ich es schon schön gefunden, wenn man einfach nicht sagt, die Frau muss den Namen des Mannes annehmen. Ja, was ist das denn für ein, das doch nun wirklich nicht eine Gleichwertigkeit von beiden, sondern da ist ja klar, quasi der Mann dominiert den Quatsch, ne, Beziehungen. Und wenn das nicht so gewesen wäre, ne, wenn es das Patriarchat nicht gäbe, dann hätte ich Linus Rebenstock gehießen. Also wenn man sich aussuchen könnte, ne, die Namen, würde man schon, denke ich, Rebenstock nehmen. Hätte ich lieber gehabt. Also schade.
Ja, meinst du nicht, das wäre gegangen, aber es wäre halt kompliziert gewesen? Also ich meine, man hätte es machen können, aber ich glaube, es ist einigermaßen aufwendig so.
Ich weiß nicht, ob damals, als meine Eltern geheiratet haben, hätten sie ja dann schon entscheiden müssen, dass sie den Namen der Frau annehmen. Das wäre vielleicht damals auch gegangen, aber es war natürlich überhaupt kein gesellschaftlicher Konsens. Es war klar, dass eben die Frau den Namen des Mannes annimmt. Wie schön, auch wenn er noch so dämlich ist im Vergleich.
Mhm.
Bei uns geht es ja noch, ne? Aber wie hättest du gehießen, wenn Schmidt ist ja jetzt auch nicht so, so dass man sagt, so den muss man unbedingt haben, weil den haben ja schon andere.
Naja, also weil ich kann mich an die Diskussion erinnern und ich muss das wirklich vielleicht nochmal meine Eltern fragen, geht wahrscheinlich nicht, aber gut, meine Mutter ist ja aus Schweden, dann heißt Aalstrand, also Aalstrand auf Deutsch ausgesprochen, und ich hatte immer mal überlegt, so, ach, Schmidt ist ja so langweilig, ich lasse mich nochmal umbenennen, hatte mich da schon mal angefangen auch irgendwie zu informieren und das wäre wohl auch irgendwie gegangen, aber ich glaube, es kostet Geld und du musst halt dann einigermaßen Aufwand betreiben. Ja. Naja, ich fand dann Schmidt irgendwie doch cool, weiß nicht, ich finde es irgendwie lustig, so einen Allerweltsnamen zu haben.
Ja, Katharina Aalstrand wäre schon interessant auch gewesen. Also ich kann jetzt mich nicht mehr umbenennen, weil ich habe ja seit weiß ich nicht, seit 40 Jahren arbeite ich ja an der Marke Linus Volkmann und habe ja mindestens einen Wert von 500-600 Euro.
Linus Rebenstock.
500-600 Euro irgendwie ist da schon drinnen, weil den kennen ein paar Leute und zwar nicht genug, aber auch nicht so wenige, dass ich mich jetzt noch umbenennen dürfte, um nicht wieder ganz von vorne anzufangen. Aber und zwar mein Großvater, mit dem war ich in den 80er Jahren, da war ich noch ein Kind, war ich dann immer im Urlaub und der war da schon über 80 und wollte immer, dass ich ihn Papa nenne, damit man nicht denkt, er sei so alt, sondern er sei mein Vater.
Ja, er sah aus wie 40 statt 80.
Was schon ein bisschen, aber er war schon wirklich gut im Schuss. Sonst hätte man ja auch nicht also mit einem kleines Kind, ne, mit einem 80-Jährigen da nach Teneriffa zu schicken. Das war schon krass.
Ja.
Und dann war der abends immer, saßen wir dann immer beim Buffet in diesen Kästen, die es da gab, ne? Und hat dann da auch natürlich Konversation betrieben mit anderen Urlaubern. Und da war ich immer sehr überrascht, wenn die Geschichte aufkam, dass er der Onkel von Elisabeth Volkmann sei. Weil er ist Walter Volkmann und schon die Leute, das war ja auch noch Prä-Internet und so, warum sollte ein 80-jähriger distinguierter Mann, warum sollte er lügen hier im Buffetraum vom Hotel Atlantik oder Concordia?
Ja,
genau, und dann ist es ja noch lustiger gewesen, das hatte ich dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, also diese Geschichte, dass mein Großvater damit aufgetrumpft hat, obwohl es nicht stimmte.
Mhm.
Und dann stand es von einem lustigen Troll geschrieben auf Wikipedia.
Ja, in deinem Eintrag.
Da stand dann dementsprechend, Linus Volkmann ist der Neffe von Elisabeth Volkmann. Und dann wollte ich das ändern. Man kann ja so Änderungen einreichen bei Wikipedia, kann man so anklicken und dann wurde es abgelehnt. ich war es zwar selber, aber ich konnte das nicht ändern.
Nein.
Und hab's dann aber nochmal in ein paar Interviews dann erwähnt, dass das, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen wurde. Natürlich die Leute, Journalismus bezieht sich ja heute darauf, dass irgendjemand deinen Wikipedia-Artikel anguckt und sich da zwei Fragen rausnotiert. Und eine war natürlich bei mir immer, ach, du bist der Neffe von Elisabeth Volkmann.
Wie ist sie denn so?
Genau. Und jetzt steht es da nicht mehr drin.
Aha.
Und ich hatte einmal ein Interview mit Katz von Katz und Gold, also, und dann kam Max Gold noch dazu, weil er gelesen hatte, dass ich der Neffe von Elisabeth Volkmann war. Und als ich dann ehrlicherweise sage, es stimmt nicht, hatte das Interesse, was er schon vorher kaum hatte, besonders noch an mir verloren.
Oh, das ist wirklich so furchtbar.
Ja, also im Nachhinein denke ich, wäre ich doch der Neffe gewesen, es hätte mir viele Türen geöffnet.
Tja, es ist vorbei.
Liebe Quickie Seeds, um Himmels Willen, es geht so langsam voran. Aber haben wir nochmal einen Begriff, der auch dich triggert. Ne? Elisabeth Volkmann, das war ja jetzt so mein Freischuss, auch schon wieder mit V geschrieben.
Freischuss.
Für dich hat Angelika Heffner etwas eingebracht, eine Radio-Koryphäe aus dem Hessenland, den Vagusnerv. Was um Himmels Willen soll das sein? Beziehungsweise ich habe dich das nämlich schon mal sagen hören.
Ich kann nur kurz sagen, dass Angelika Heffner auch eine Radiosendung hat, die Venus Lounge heißt. Da haben wir ja noch ein V. Das ist sowas. Ist das ein Zufall? Ich weiß es nicht. Ja, der Vagusnerv wird auch benannt, der große Wanderer. Ist tatsächlich ein großer Teil unseres Nervensystems, der so durch den ganzen Körper eben geht und also viele kennen das auch unter sympathischem und parasympathischem Nervensystem. Das ist eigentlich der Vagusnerv. Also die Dinge, die wir bewusst steuern können und die Dinge, die wir eben nicht bewusst steuern können. Und also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen auf dem biologischen kalten Fuß erwischt, aber der Vagusnerv sorgt eigentlich dafür, dass wir uns regulieren können, beziehungsweise eben nicht regulieren können. Also es sind eben so die Dinge, die dann so Stress verursachen und wir kommen nicht mehr runter oder so. Dann ist der Vagusnerv halt dauer angespannt und eigentlich im Idealfall ist es so, dass wir, wenn wir reguliert sind, dann ist es so, dass wir morgens aufstehen, wir kommen so in so eine Aktivität, wir machen Dinge und dann merken wir, oh, ich habe jetzt 4 Stunden gearbeitet, ach, ich mache jetzt wieder eine Pause und dann schaltet sich eben der Vagus wieder in den Ruhemodus. Also es geht in so Wellen Und die meisten Leute hier in unserer Gesellschaft, die haben das so nicht. Ja? Also man wacht morgens auf, so wie ich, kann gar nicht von selber eigentlich wach werden und erstmal Kaffee und dann bam, wird irgendwie das Nervensystem so Power gebootet, so wumm, von 0 auf 100. Und dann irgendwie arbeite ich einige Stunden und merke auch, ich werde müde, aber oh, ich muss doch eigentlich noch hier die Abgabe irgendwie erreichen. Also deshalb muss ich dann noch einen Kaffee trinken. Und also eigentlich ist es sehr sinnvoll, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, was ich ja auch mache. Und dann kann man eben auch so über Meditation und sich einfach mal so ein bisschen in sich reinhorchen, so merken, so wie gehen diese natürlichen Wellen und kann ich das vielleicht so ein bisschen herstellen, dass ich so morgens Aktivität, dann wieder Ruhe, dann wieder Aktivität, so ganz natürlich herstelle. Bei den meisten Leuten würde das dann halt so wie so ein Zickzackmuster aussehen, aber eigentlich sind es weiche Wellenbewegungen. Ja.
Vielen Dank. Also Vagusnerv. Ich hatte ja immer gedacht, so schreibt man irgendwie mit W oder so, wenn du das gesagt hast. Oder ist die, wie die Varusschlacht.
Der Varusnerv.
Keine Ahnung. Okay, also du kannst unseren HörerInnen raten, dass sie... Was kann man machen, damit der Vagusnerv uns zugunsten arbeitet?
Ja, also schon so ein bisschen an diesen natürlichen Ruhepausen, die der Körper ja eigentlich braucht, auch bewusst arbeiten, weil wir lernen das eigentlich nicht. Also das, was wir lernen, ist Dauer durchpowern und morgens funktionieren. Ach, und
das ist nicht gut, oder was?
Nee, und irgendwann bricht man einfach zusammen vom Fernseher, so, ach, ich bin so müde oder ich werde krank. Also das ist dann halt, wenn der Körper nicht mehr kann. Und ein gesunder Körper hat eigentlich auch diesen gesunden Rhythmus von Ruhe, Aktivität. Und das ist, also es wäre ein sehr weites Feld, da jetzt drüber zu sprechen, also, aber es lohnt sich.
Ja, liebe Leute, verehrt euren Vagusnerv. So, wollen wir noch einen weiteren Begriff? Ich würde jetzt mal sagen, es gibt so zwei Begriffe, die sehr zentral sind, auch für die heutige Sendung, die ja schon in die erste halbe Stunde gegangen ist, dann jetzt. Jetzt oder nie. Quidditch, es hilft ja nichts, ne? Wenn du V denkst, dann denkst du natürlich Vulva und Vagina. Was soll man machen?
Ich dachte, was heißt Vagina? Das wäre schon mal interessant. Vagina oder Vagina?
Wort, die nicht, also Lehnwörter betont man, glaube ich, auf der zweiten Silbe, wenn man elegant sein will, beziehungsweise da, ich bin eben nicht so sicher, Vagina, ja, möglicherweise, aber da kann es
auch sein. Also auf Englisch würde es ja auch Vagina heißen, deswegen passt es ja eigentlich wieder. Also ich denke immer, ich sage es nicht dauernd laut vor mich hin, aber ich denke immer Vagina, wenn ich es lese. Interessant, ja. Vielleicht, weil ich mit dem Vagusnerv so gut zurechtkomme.
So, sollen wir mal einen Experten zu Wort kommen lassen beim Thema Vulva und Vagina, mich.
Ja.
Naja, ich habe letztens auf Anraten von Katja, die hat ja, haben wir einen Dokumentarfilm gesehen, Vulva und Vagina, Einblicke in die weibliche Lust.
Guter Film.
Klingt so ein bisschen quatschmäßig. Ich hoffe, ich habe es auch den richtig gegoogelt, dass es auch der war. Und vielleicht als erstes sollte man sagen, dass Vulva und Vagina keine Synonyme sind, nicht wahr? Vulva ist das Äußere der weiblichen
Geschlechtsorgane.
Ja, sehr gut. Und Vagina ist die Verbindung von den äußeren zu den inneren Geschlechtsorganen. Also es ist eben nicht dasselbe. Als Mann, also ich habe ja durchaus auch schon heterosexuelle Erfahrungen gemacht und kann sagen, dass das schon immer natürlich so ein Mysterium ist für den Mann. Weil wenn man, also beim normalen Sex, wir können das hier mal offen benennen, ja, wir sind zwar nicht im Hinterzimmer, aber was soll's, ne, mit V. Das meiste spielt ja dann doch eben vielleicht auch im Dunkel und im Halbdunkel unter der Decke statt. findet statt unter der Decke im Dunkeln. Wieso lachst du da?
Das finde ich so lustig, ja. Beim normalen Sex geht es im Dunkeln unter der Decke lustig zu.
Ja, genau. Also wie einfach 1950. Ja. So lebe ich. Und da sieht man natürlich als Mann eigentlich gar nichts, beziehungsweise man sieht ja eben nur das Dreieck, so Haare und kann deshalb wenig Rückschlüsse darauf ziehen, was eigentlich da los ist. Dann gibt es ja noch Kunilingus, ja, unsere, wer uns unter C schon verfolgt hat, das Wort haben wir natürlich nicht benutzt. Und zwar, aber da ist man ja so nah dran, tatsächlich mit dem Kopf, dass man als Mann jetzt dann auch nichts sieht oder als derjenige, der die Frau befriedigt, ne? Man sieht ja nichts. Und man ahnt nur so ein bisschen was. Also deshalb ist schon sowas.
Man sieht nichts, weil du zu nah dran bist, oder wie?
Ja, soll ich dir mal ein Buch direkt vor die Nase halten und dann sage ich mal, lies mal drin. Also genauso ist es ja. Mhm. Und ich bin ja kurzsichtig, ich kann ohne Brille auch lesen, aber eben nicht direkt vorm Gesicht.
Nicht die Organe also. Der Frau.
Genau. Und deshalb ist es schon irgendwie verstehe ich schon, dass das auch so ein bisschen so ein mystisches Ding ist, ne? Die Vulva, also gerade eben, aber auch für viele Frauen, ne? Gibt ja auch so, dass so Scham belegt ist und dass man eben nicht die ganze Zeit, so wie es in den 70er Jahren verordnet wurde, dass man sich auf den Spiegel setzt und überhaupt mal so richtig sich damit konfrontiert. Also ich denke, dass wahrscheinlich genauso wie viele Männer auch ihren Penis gar nicht so eingehend kennen, geht es vielleicht auch Frauen so. Und natürlich eben, gerade auch Heteromänner haben wahrscheinlich wenig genaue Ahnung. Also ich habe auch zumindest als Jugendlicher immer noch gedacht, dass daraus, wo es gepinkelt wird und der Rest, dass das eine Öffnung ist.
Du meinst die Harnröhre.
Harnröhre, ja. Ich bin jetzt mit diesen ganzen verrückten Begriffen, daraus, wo Harnröhre gepinkelt wird, ne, wie wir auf der Straße sagen. Ja, also so ungefähr ist das, was ich mal mitgeben möchte. Aber jetzt du. Also wenn du uns nicht noch ein bisschen mehr sagen könntest.
Naja, ich bringe mal Licht in die Sache. Also es ist ja nun mal so, dass die Geschlechtsorgane bei einer Frau dann ja meistens eher versteckt sind und nicht so offensichtlich wie ein Penis, der natürlich dann da exponiert, baumelt und die Hoden oder so. Oh. Ja. Also bei einer Frau ist es dann so ein bisschen, ja, vielleicht eher wie so eine Box, wo man erstmal so aufklappen müsste, ja, oder zurückschieben oder so.
Super, das wird unsere erfolgreichste Folge. Die Leute sind mir eh nur alle, es geht allen nur um Sex eigentlich im Internet, das darf man nicht vergessen. Müssen wir unbedingt nochmal draußen dran schreiben. Ja, bitte weiter, das ist toll.
Nee, also ich denke, es ist ja auch vielleicht auch das, was man dann so als Kind so gerne dann möchte, so ein bisschen so bei Doktorspielen. Hast du ja vielleicht auch mal gemacht, Fragezeichen, Doktorspiele?
Nee, ich war wirklich ein sehr verklemmtes Kind und hab dahingehend leider keine Erfahrung. Also habe ich mir bestimmt dann später gewünscht, aber dann noch so mit Mitte 20 kann man auch nicht mehr darauf zurückkommen. Also ich habe dieses Doktorspielfenster hat sich geschlossen, ohne dass ich durchgeguckt habe.
Oh nein, das ist ja zu traurig. Ich hatte schon so ein paar Freundinnen, mit denen ich das dann gemacht habe. Dann haben wir schon uns so erkundet. Dann habe ich auch gestaunt, so, ach, wie sehen die denn aus? Ach, so sehe ich scheinbar auch aus. Ich konnte es ja auch nicht so gut sehen natürlich, aber konnte dann Rückschlüsse auf mich ziehen und war auch immer neugierig, ja, wie sehen Jungs aus? Also ich habe mir auch so Bildbände angeschaut, dann so von so griechischen Statuen, dann sieht man ja auch so ein bisschen was. Mhm. Aber natürlich auch eher von den Männern als von den Frauen, weil da ist dann nur so ein kleiner Pfirsich zu sehen, also so ein Hügel mit so einem Schlitz, so, das ist ja nicht so.
Oha, kannst du mir da nochmal einen Link schicken dann?
Griechischen Statuen. Ja. Naja, und ich hatte dann auch irgendwie so, als ich Anfang 20 war, dann irgendwie so ein Buch und dann stand irgendwie so drin, kauft ihr doch mal einen Spiegel und man kann auch Spekulum sich besorgen. Ich glaube, heute ist das einfacher übers Internet. Damals war das so ein bisschen crazy. In so Sexshops für Frauen bin ich dann immer gern gegangen und hab dann da halt so Equipment mir besorgt und konnte dann halt auch so ein bisschen besser herausfinden, ach so, ist das alles gestrickt und so sieht es überhaupt aus. Und das fand ich irgendwie gut. Also es fühlte sich so an, so, hey, warum sollte jetzt nur der Frauenarzt, die Frauenärztin mich so sehen? Ich kann mich ja auch mal untersuchen. Fand ich irgendwie gut. Also einfach nur zu wissen, wie ich da so aussehe und auch festzustellen, dass natürlich alle sehr unterschiedlich aussehen.
Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Selbstermächtigungspunkt, also überhaupt da einen Blick drauf zu werfen. Also in dieser Doku, auch die wir da gesehen haben, ja, Vulva und Vagina, da wurden ja dann auch aus Gips oder als Muffins wurden dann Vaginen gebacken, entworfen. Und das ist ja auch irgendwie erstmal total wichtig, diesen ganzen Phalluskult, ja, der so omnipräsent ist, allgegenwärtig, dem da was entgegenzuhalten. Also weil es eben lange Zeit so nicht war. Und auch wenn das ein bisschen esoterisch ist, es gibt ja eben diese Bewegung, so diese ganze Vulva-Entdeckung und Vulva-Besprechung. Also ich finde das natürlich sehr begrüßenswert.
Ja, ich finde es auch interessant. Also es gibt ja auch sehr, sehr, sehr alte, so kleine Figuren, die dann irgendwie gefunden wurden, so die Venus von Willendorf oder so, dann hast du die in der Hand und also ich habe so eine Nachbildung dann mal besessen.
Oh.
Ist also sehr, sehr simpel, es ist so wie so eine Art Spindel vielleicht geformt, so das Köpfchen und dann der breite Leib und unten wieder die dünnen Füßchen so, ja. Mhm. Aber sehr dominant sind dann so die Brüste und eben die Vulva, ja. Also das ist dann halt nicht nur so ein kleiner Strich, sondern das ist schon, also wie so ein Gegenstand. Und das finde ich natürlich schön, sowas mal entgegengesetzt zu sehen zu diesen Penissen, die natürlich sehr deutlich außen angebracht sind, so dass die Vulva so deutlich gezeigt wird. Ja, also das ist ja auch so, wow, also das hat man so selten gesehen. Ja, also aus alten Kulturen, da gibt es dann öfter solche Darstellungen.
Venushügel, ja, ist ja auch eben was sehr Gegenständliches. Also.
Ja.
Ja, ist auch noch ein V-Begriff, wenn ich das noch sagen darf.
Sehr gut.
Und ich möchte noch sagen, wer uns das eingesandt hat, ich glaube, es waren mehr, als ich jetzt hier aufgeschrieben habe, Sandra Rösler, Audrey Kischlein, Andrea Mampf-Wink und Edgar Klüsener.
Sehr gut.
Edgar Klüsener kenne ich noch, hat im Metal Hammer in den 80er Jahren geschrieben und war Manager von, glaube ich, Sodom.
Aha.
Verrückt. Und jetzt lässt er sich von uns Vulva und Vagina erklären. So schließt sich der Kreis. So, dann lass uns mal weitergehen. Und zwar vielleicht hierhin, was nehmen wir jetzt? Liebe Quitty Seeds, Volapük hat Jörn Piontek eingesandt.
Ja, ich wusste ja, glaube ich, schon direkt, dass es sich um eine Sprache handelt. Mhm. Aber ich kann sie leider nicht sprechen. Und du?
Ja, ich habe ja dann nachgeschlagen. Ich hatte dann gleich, wie ich immer, ich bin ja so ein lustiger Typ, dann schreibt jemand Volapük und dann schreibe ich so drunter, bitte nur Worte, die es wirklich gibt. Und dann hast du gesagt, so, das gibt's wirklich, das ist so eine Weltsprache, ist das gewesen?
Also wie Esperanto oder so.
Genau, das ist die Vorstufe von, oder ein Vorläufer von Esperanto, quasi zumindest ideell, das ist von 1870 tatsächlich von einem Pfarrer, Martin Schleyer, also so ähnlich wie hier, wer kennt ihn nicht, der gute alte Arbeitgeberpräsident, leider schon verstorben. Entschuldigung. Genau, und da gab es einen Pfarrer, der auch eine Weltsprache versucht hat zu entwickeln, die ein bisschen angelehnt war an das Englische und versucht hat eben Sprache zu vereinfachen. Also Sprache sind ja auch, ne, wenn man hier im Finnischen, Ungarischen so mit so 19 Fällen und so, also es ist ja auch im Deutschen natürlich auch mitunter Sprache ja sehr kompliziert in der Grammatik, weil sie sich so entwickelt hat, weil sie wurde ja niemals konzipiert irgendwie am grünen Tisch. Und diese Sprachen, diese vermeintlichen Weltsprachen, sind ja dann so aufgebaut, dass sie sehr logisch vermeintlich sein sollen. Mhm. Aber Volapük hat sich natürlich, wer wüsste es nicht, nicht durchgesetzt und ist in vielen Sprachen, gilt sie, ist das jetzt scheinbar noch so als Kauderwelsch, also so, wenn man was Abwertendes sagen möchte, im Dänischen oder so, wenn man dann Volapük, das ist dann halt einfach hier so, also du sprichst eine schlechte Sprache oder so, ist schon als schon negativ besetzt. Mhm. Also irgendwie das Werk von diesem Pfarrer ist leider nicht nur nicht durchgedrungen, sondern irgendwie auch zu seinem Negativen gereift. Ja, extra nachgeschlagen hier und halbwegs falsch oder richtig wiedergegeben. Liebe Quitty Seeds, ein anderer Begriff, den wir noch haben, Vandalismus. V ist wirklich toll, das ist so vielseitig, die Worte sind so unterschiedlich.
Ja.
Vandalismus hat sich gewünscht, Leanne und Balthasar. Das sind zwei Personen.
Ja, bei Balthasar hätte ich jetzt auch getippt. Ja, Vandalismus, wir haben es ja vorhin schon gehabt. Also dein Fahrrad wurde gestohlen, finde ich so schlimm. Also das finde ich wirklich so schrecklich. Ich bin ja auch so gegen jede Form von Gewalt, wenn es irgendwie geht. Und ich finde es immer schlimm, wenn ich so denke, ah, irgendwelche Sachen werden zerstört, wie schrecklich. Weiß nicht, also ich kann damit nicht gut umgehen, wenn ich dann irgendwo lang gehe und der Mülleimer hat scheinbar gestern Abend gebrannt oder so und man sieht's noch. Mhm. Das macht mich traurig. Also ich find's irgendwie so betrüblich oder das zieht mich runter, ja, so.
Ja, wenn es natürlich so auf der allgemeine Raum, den man teilt, in der Stadt teilt man ja die Welt mit ganz vielen Leuten und wenn man dann sieht natürlich, dass Sachen so mutwillig zerstört werden, das sehe ich jetzt auch nicht mehr wie als betrunkener Punk, wo ich da die Laternen ausgetreten habe. Das finde ich schon so ein bisschen doof. Also es ist schon wichtig, natürlich seine Gewalt gegen Sachen, auch gegen die richtigen Sachen anzuwenden. Aber hast du nicht irgendwas mal kaputt gemacht? Du kannst doch nicht einfach nur immer so durch die Welt gewandelt sein mit dem Willen, dass alles so bleibt hier in deinem Umfeld.
Ja, wahrscheinlich,
was umgeworfen?
Naja, wahrscheinlich wäre es besser, ich würde mehr Sachen kaputt machen, damit ich nicht so viel in mich reinfresse. Aber darf ich nochmal erinnern, ich habe gestern eine Platte zerstört. Und zwar die von Fehlfarben guillotiniert. Also das ist ja wohl dann...
Das ist schon ziemlicher Vandalismus.
Eben,
ne? Vandalismus,
das hat mir auch gut getan.
An dem großen deutschsprachigen Popkanon. Das hast du sehr gut gemacht.
Ja, aber auch nur natürlich verordnet, weil die Bühne da war, weil es vorgesehen war. Also ich tue mich wirklich schwer daran, sozusagen, ach, ich kaue Kaugummi, ich bin jetzt durch damit, ich schmeiße es mal auf den Gehsteig. Das finde ich schon ganz belastend, weil ich denke, oh ja, dann wird dann irgendwie ein Kind reintreten oder der Hund, der vielleicht später kommt, wird es aus Versehen aufessen. Ich richte damit Schaden an. Also ich kann das nicht gut.
Gut, verstehe. Ich habe in diesem Podcast ja schon einige Sachen zugegeben. Also ich habe ja in meiner Jugend einiges kaputt gemacht, auch im öffentlichen Raum. Ich habe die Schule besprüht und nicht zu knapp. Und die legendäre, wer es nochmal nachhören möchte, es gibt eine Sonderfolge zum Thema Scheitern. Da habe ich darüber gesprochen, wie ich versucht habe, das große Plakat von Helmut Kohl mit Benzin zu übergießen und anzuzünden, was nur aus technischen Gründen nicht funktioniert hat, nicht weil ich Hemmungen gehabt hätte. Und auch natürlich, wer erinnert sich nicht an das J mit Jugendsünde, als ich versucht habe, einen Zigarettenautomat aus der Wand zu brechen mit dem Auto.
Also ich finde es schon auch irgendwie bewundernswert, so ein bisschen, wenn Leute dann so einen Zerstörungswillen haben. Also als du das dann erzählt hast, deine Heldentaten, dann ja, dann habe ich wirklich gestaunt. So, ach, so kann man drauf sein. Ja, ich kenne dich ja. Also du bist ja jetzt auch irgendwie mir vertraut. Aber das fand ich dann krass, ja. Also mir doch irgendwie eine fremde Welt.
Ja, also ich kann schlecht Vandalismus so aburteilen, also weil es für mich doch auch ein Stück weit ein Selbstausdruck immer war und mich auch nicht so ganz verlassen hat. Ich habe schon das Gefühl, ich möchte vielleicht die Umwelt und irgendwen bestrafen oder quasi nicht funktionieren. Aber natürlich soll es niemandem so weit schaden und eigentlich muss man sich dann schon sehr... Man muss schon sehr genau gucken, um Vandalismus zu betreiben, der nur die Richtigen trifft. Ja, und deshalb finde ich es genau wie du im öffentlichen Raum, dann Vandalismus habe ich wenig Verständnis auch dafür. Also da denke ich, die jungen Leute, ne, einfach mal einsperren. Ne?
Das mal zur Vernunft. Das denkst du nicht.
Positiv gemeint, ne? Nein.
Nö.
So, Späßle, liebe junge Leute, ne, macht weiter alles kaputt. Ne? Wir sind ja hier liberal. So. Wie die sieht's? Ein guter Begriff. Den habe ich leider nicht nachgeschlagen. Vampir und Vampirlifting von Markus Schmitz.
Ja, also Vampir finde ich ja irgendwie auch so ein bisschen auch so eine Art Sehnsuchtsort, weil ich auch immer diese Vampirfilme und Vampirromane gerne mochte. Und ich hatte auch so eine Gruselkassette so mit Bram Stokers Dracula. Das habe ich dann so nachgespielt mit einer Freundin. Wir haben uns verkleidet und hatten dann dieses Vampirgebiss. Und ich finde das auch irgendwie sexy. Also es hatte ja immer so ein bisschen so dieses Erotische, so, oh, ich werde gebissen, oh Gott, ich gehöre jetzt dazu. Also so diese komische, was da so mitschwingt halt, dass diese ja, Vampire dann ja in den Filmen auf jeden Fall dann irgendwie so gut aussehen und ewig leben, aber natürlich jetzt auch nicht so richtig gute Leute sind. Ich fand das irgendwie immer anziehend so.
Ja, ist ja so ein Narzissmus-Thema auch, glaube ich, so in der zweiten Ebene, der Vampir, der auf der einen Seite eben so schön und so, ja, so machtvoll ist.
Ja, das aber Mächtige, glaube ich.
Natürlich sehr auf sich, auf seinen Vorteil bedingt sein muss und der auf Kosten von anderen überleben kann nur. Also es ist natürlich auch sehr bildlich dahingehend.
Ja, ich denke, das kennen wir ja vielleicht auch alle, so diese Leute, die dann so Energievampire sind und ja, man trifft sich oder unterhält sich und hinterher denkt man, um Himmels Willen, ich bin fix und fertig, das war ja gar, hat mir nichts gegeben, es hat mir alles genommen, ja, das ist ja auch, also.
Original, mit solchen Leuten bin ich immer wieder zu tun, habe ich immer wieder zu tun, also so meine schöne Energie, liebe Energievampire, wer das jetzt hört, ihr wisst, wer ihr seid. Nein. Ja, ansonsten ist für mich auch Vampir, also ich mag ja gerne Horrorfilme und alles, was damit zusammenhängt. Also ich finde, John Sinclair finde ich ganz toll und habe ich gerade letztens in einem anderen Podcast da lange drüber gesprochen. Und was soll ich sagen? Also Vampir ist irgendwie aufregend. Also Lost Boys, einer der tollsten Filme, weil er so, das so ein Highschool-Film ist, eher Coming of Age. Und dann aber eben auch noch so ein Horrorfilm.
Tolle Mischung, ja.
Genau, also da sind auch super
Schauspieler. Oder Der kleine Vampir.
Der kleine Vampir.
Das war immer süß.
Oh. Angela Sommer-Bodenburg oder
Rüdiger.
So.
Ja.
Wunderbar. Interview mit einem Vampir, auch fand ich auch damals einen guten Film.
Achso, du hast es geguckt.
Natürlich.
Anne Rice.
Ja.
Mhm.
Ja, mit Tom Cruise und dann ist ja nicht auch, nee, nicht Brad Pitt, sondern Christian Slater. Egal. Also Vampir-Filme, Vampir-Mythos und so für mich
großartig. Super.
Da ist wirklich viel für mich drin. Also ich finde es auch spannend, wie das sich immer so weitererzählt. Also dass das immer wieder so wie so Zombie-Filme, also dass es so einen Grundkanon gibt. Ne? Sie können eben quasi nicht ins Tageslicht und sie müssen Blut trinken und dass das aber immer wieder so dann so variiert wird und man kann dann sehen, wie passiert es gerade? Also was ist jetzt gerade so das Narrativ für
Schönes
Vampire?
Thema, ja.
Denk mal, fünf Zimmer Küche Sarg, dieser neuseeländische Film, auch sehr schön. Also Vampir, toll. Vampir-Lifting habe ich leider nicht nachgeguckt. Wer es weiß, das ist tatsächlich was in der Schönheitschirurgie gibt. Lassen wir es einfach mal so stehen, weil man hat so eine Ahnung, aber die ist ziemlich gruselig.
Das ist so schlimm, ja. Beinhaltet Bleaching.
Richtig sieht. So, jetzt kommt nochmal der letzte Klopper, bevor wir uns so in den, so, bevor es so langsam auslaufen darf. Jetzt kommen wir nochmal zu einem wichtigen Thema. Also für mich wahnsinnig wichtig. Aufgeladen, as hell, so ein Lebensthema. Und zwar vegetarisch, Veganismus und alles, was damit zusammenhängt, haben sich gewünscht hier zum Beispiel Hollywood, The Captain, Christina Mohr und auch wieder Leanne. Ich habe immer Lean gedacht, wäre der richtige Name, aber letztens irgendwo gesehen dann.
Eine Sprachnachricht bekommen.
Genau.
Hallo, hier Leanne.
Genau, also deshalb, also ich hoffe, ich habe es nicht falsch rum jetzt revidiert. Genau. Und Leanne hat auch noch mitgegeben, verkochter Brokkoli und Wöhner.
Oh, das ist aber spannend.
Da kommen
das
wir dann gleich nochmal drauf. Genau.
Ja.
Machen wir erstmal kurz so Vegetarismus, Veganismus.
Fang du mal an, ja.
Quittie Seeds.
Liebes.
Fang ich mal an,
ja,
oder was?
Ich möchte, dass du jetzt mal anfängst, weil das ist ja wirklich ein sehr wichtiges Thema, das weiß ich auch.
Genau. Ich muss halt gucken, dass ich das irgendwie in eine kleine Erzählung hier packe, dass es auch Spaß macht, dem beim Podcast zu folgen, weil so Vegetarismus und eben Fleischverzicht, das ist was mich schon ganz lange begleitet und was für mich sehr emotional aufgeladen ist. Ja, also ich kann ja mal sagen, dass ich relativ früh aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich war nie so der große Fleischesser, also ich fand schon so Fleischstücke als Kind, das fand ich unangenehm und die Vorstellung auf so einem Knorpel zu beißen, also auf dieses sehr haptische Fleisch, ne, oder so ein Hühnerflügel, also es war für mich als Kind, da habe ich geweint bei der Vorstellung, war ganz schlimm, also.
Und also weil du es eklig fandest, so.
Ganz eklig, diese unberechenbare Nahrung, also und hab dann eben mit so einer Punk-Werdung und dieser irgendwie so eine Empathie, die ich auf irgendwie so meine Weltsicht gelegt habe, hatte ich dann halt schnell so das Gefühl, dass es total falsch ist, irgendjemand für sein Essen umzubringen. Ja, dass man kann, ja, es gibt Öl, es gibt Mehl und es gibt Wein, gibt's einen Song von Jens Friebe, doch an der Theke mit den Toten kaufst du ein. Also es ist ja überhaupt nicht notwendig, dass man Tiere isst. Und war dann aber auch schnell, weil ich auch sehr fanatisch war, ich war ein fanatischer Jugendlicher und auch später. Ich hatte zwar halt nicht nur, dass ich das so mit mir ausgemacht habe, ich war wirklich sehr, also wenn jemand Fleisch gegessen hat, Fleisch bestellt hat, dann dachte ich, das ist ein Arschloch. Es ist jetzt nicht so, als ich konnte mir das ja nicht aussuchen. Ich habe sicherlich auch, ich mag auch Leute, die Fleisch essen und ich hasse auch Leute aus anderen Gründen, die eben kein Fleisch essen. Aber es war für mich schon ein großes Thema immer. Dann war ich auch eine lange Zeit dann vegan und so kurz bevor das so durch die Decke ging und hatte dann auch eigentlich Glück, weil so 2010, 2011 fing es so an, dass da sehr viel passiert ist mit dem Thema vegan und dadurch auch ganz viel, ne, die ganz viele Produkte, ganz großes Angebot da war. Das war, als ich damit loslegte, da musste man sich das schon noch in Fachliteratur, in so Fanzines, Kochen ohne Knochen, hatte ich dann immer gelesen, da muss man sich das schon noch so ein bisschen erobern. Und jetzt ist es ja relativ convenient, im wahrsten Sinne des Wortes, also kriegst du es ja an jeder Ecke. Und mittlerweile esse ich aber auch wieder Käse, ist auch nicht so geil, aber ich bin dahingehend mir gegenüber nicht mehr so streng, obwohl es sicherlich auch nicht schlecht wäre, das wieder zu aktivieren. Das ist so mein Status, ne? Und ich habe ihn früher noch besonders, aber heute immer noch. Also wir haben in der Mensa dann immer den Leuten so Salz in den Kragen geschüttet, die Fleisch gegessen haben. Was habe ich mich immer mit den Leuten überworfen? Ja. Was war ich da immer sauer, also auf alle? Und Leute dann aus meinem Umfeld, die dann mal wieder Fleisch gegessen haben und so. Ja, den habe ich bestimmt auch keine leichte Zeit beschert. Aber es ist auch so, dass in meinem Umfeld auch viele Leute dann eben mit mir, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da nicht so ein großer Influencer war, aber ich habe sicherlich auch den einen oder anderen zum Umdenken genötigt oder auch gebracht. Da schäme ich mich natürlich vielleicht ein bisschen dafür, wie es gelaufen ist, aber für das Ergebnis nicht. Ich denke, jeder, der kein Fleisch isst, macht was Richtiges und in einer Welt, wo man ja gar nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch. Ich denke, es ist einfach falsch, Fleisch zu essen, Punkt. Ja, das war so mein...
Ja,
aber jetzt sag du doch mal, du bist ja für alle beim Komm-Küssen-Podcast, die es etwas moderater und vernünftiger wollen. Sag du doch mal, wie man normal damit umgehen kann.
Ach, das ist jetzt schwer zu sagen. Also, aber ich denke, ich habe ja vielleicht so ein bisschen andere Phasen dann auch durchlebt. Also ich war schon auch recht früh dann auch eigentlich, habe ich mich vegan ernährt und einfach, weil ich so einen Partner hatte, der das gemacht hat. Aber ich war damals... Es war halt so mein erster richtiger Freund, mit dem ich dann ja auch lange zusammen war. Und ich würde heute eben sagen, na ja, das war jetzt auch nicht gerade so eine total selbstbestimmte Beziehung, sondern ich habe halt immer das gemacht, was der auch gemacht hat. Und der war viel älter und dann war der halt irgendwie so, ja, sich vegan ernährend, fand ich dann irgendwie auch cool und hatte auch das Gefühl, das ist jetzt auch gar nicht so eine große Sache. Und das finde ich dann im Nachhinein halt auch immer so eigentlich schön, dass es eben jetzt gar nicht so das Ding war, so, wow, wir sind jetzt hier vegan, sondern, ja klar, wir haben einfach ganz viel dann so thailändisch und überhaupt asiatisch gekocht und sind viel in so asiatische Lebensmittel dann Läden dann gegangen zum Einkaufen. Es gab halt Tempeh und Tofu und Kokosmilch und Punkt. Also das ist einem überhaupt nicht aufgefallen. Mir ist nicht aufgefallen. Und ich fand, Sojamilch schmeckt sowieso besser irgendwie als Kuhmilch. Und dann habe ich mich dann halt einfach auch so ernährt wie der. Und dann kam das halt tatsächlich dann so mit der Trennung von diesem Typen, dass ich so dachte, jetzt esse ich wieder Fleisch. Also ich,
ja, wie Gerhard Schröder,
hängte, als er sich ja,
von Hingo Schröder getrennt hatte.
Hängt es schon irgendwie an diese Beziehung auch an und habe dann so das auch lange dann beibehalten, weil ich glaube, ich für mich das auch so diese Verknüpfung war. Ich bin jetzt völlig fremdbestimmt und ja, und dann irgendwann habe ich dann aber natürlich auch immer mal wieder gedacht, ja, ist es denn überhaupt noch richtig? Oder hatte dann auch so über dich dann jetzt so gemerkt, na ja, ist jetzt auch gar nicht so gemütlich, wenn wir jetzt zusammen im Urlaub sind und ich esse Muscheln und du guckst komisch, dann ist das ja auch gar nicht so schön für mich so. Und jetzt, ja, hat sich das aber irgendwie doch so ergeben, dass ich denke, es ist schon auch besser und ich lasse es eben sein, aber vielleicht ist es eher so ein sanfter Übergang gewesen, was mir auch wichtig war, also dass ich jetzt halt nicht das Gefühl hatte, ah, ich bin jetzt irgendwie so wie ein Fähnchen im Wind, sondern ich denke, es ist also auch zeitgemäßer und ich merke halt, dass mich das Thema auch schnell überfordert, so mit vegan und so, weil ich halt dann denke, naja, das ist schon dann schwierig zu gucken, so, was ist eigentlich mit meinen Wollpullovern? Ist das lustig für Schafe, so geschert zu werden? Ich glaube nicht, geschoren zu werden. Also ich denke, dass das, da kann man dann wirklich so in die Tiefe gehen. Also ich glaube auch, dass viele Seifen immer noch nicht wirklich dann nur auf Pflanzenbasis sind. Man müsste dann halt wirklich schon nochmal genauer gucken, so, also im Haushalt, ja, was verwende ich und ist das überhaupt, sind da Knochen drin oder so, ne? Also das, also auch
klar.
Gummibärchen hatten wir ja lange gar nicht so auf dem Schirm und ich glaube, das Bewusstsein wächst und das ist auch gut. Und ich glaube, also für mich ist die Lösung vielleicht so halt allgemein nicht so viel zu konsumieren, wenn es irgendwie geht. Also ich kaufe jetzt nicht jeden Tag einen neuen Wollpullover, sondern habe halt einen dann viele Jahre lang in dem Bewusstsein, das ist ein geiles Material und ja, ist halt von einem Tier. Aber es gibt sicherlich auch gute Ersatzprodukte, aber die sind dann wieder aus Plastik und Plastik ist auch schlecht. Und wenn ich das Plastikding dann in der Maschine wasche, dann geht Mikroplastik ins Wasser. Also also da merke ich, dass ich schnell an meine Grenzen gelange, aber es ist auf jeden Fall ja gut, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das finde ich auch wichtig. Finde ich auch schön, dass du das machst, weil es ist ja schnell der Punkt erreicht, das kann sicherlich jeder so nachempfinden, dass man denkt, oh Gott, man darf ja eigentlich dann gar nichts mehr und dann müsste man ja und dann hier dürfte man nicht nur Fallobst verwenden und aber da kommt man ja dann schnell, käme man so irgendwo hin, dass man denkt, dann ist alles egal und dann macht man halt nur noch Mist. Und das halte ich für falsch. Ich denke, man kann schon im Groben zumindest was machen, was eben weniger Leid verursacht als was anderes. Und dass das im Detail immer noch zu spezifizieren ist, beziehungsweise im Detail nie ganz zu erreichen, ist da so ein Ideal. Das ist halt so, aber das sollte einen nicht daran hindern, sich eben mit seinen Lebens-, Ernährungs- und sonstigen Gewohnheiten einfach hängen zu lassen. Also
ja, das Bewusstsein gehört halt mit dazu, ja.
Genau, wie Albert Camus gesagt hat, es ist die Verantwortung eines jeden, das Leid auf der Erde zu verringern. Es geht ja eben nicht darum, es abzuschaffen, aber eben in seinen Möglichkeiten etwas zu verringern. Ja.
Ich zertrete jetzt noch mal ein paar Laternen, so sieht's aus.
Ja, ich glaube jetzt noch mal die Räder der Nachbarn. So, Quitty Seeds, aber das Thema war ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch das Wort Wöhner gehört. Mm. Was soll das denn sein?
Ja, genau,
ist das
frage ich mich.
Döner mit
immer.
V oder was?
Grauenhaft. Also ja, Aufreger für mich. Also ich finde irgendwie diese Fleischersatzprodukte, die sich da so mit V schreiben, das nervt mich total. Also Wöhner ist ja scheinbar sowas wie Döner, dann eben mit irgendeinem Produkt vielleicht aus Seitan oder Erbsenprotein oder so. Und es ist natürlich auch toll, dass es das gibt. Also ich denke auch, es schmeckt gut. Ich habe es noch nie probiert. Aber ich finde diese Begriffe, das macht mich verrückt. Ich weiß auch nicht. Also fühle ich mich irgendwie so, ach, ich muss jetzt dauernd lachen oder was. Also das irgendwas daran stört mich sehr, ja, dass ich mich so manipuliert fühle.
Ja, das hatten wir ja auch schon in anderen Folgen. Also dass es so unangenehm ist, dass so Marken einfach nicht mehr nur einfach uns Produkte liefern wollen, sondern sie wollen unser Freund sein, sie wollen witzig sein, sie wollen eine Geschichte erzählen und so Emotionen auf sich vereinen. Und so kommt es dann eben auch, dass die Produkte dann plötzlich solche Gagvögel sind. Wir haben ja nochmal nachgeschaut, es gibt von The Vegetarian Butcher, also der vegetarische Metzger, ist so ein neuer Brand, den man immer wieder sieht jetzt im Supermarkt. Da heißt dann Hackfleisch, der Hackfleischersatz heißt
Hick, Hack, Hurra.
Respekt. Und dann gibt es auch etwas, das soll so sein wie Chicken Nuggets und das heißt Beflügelnuggets.
Mit V wahrscheinlich. Beflügel?
Nee, aber eigentlich,
okay,
ne?
Im Herzen
auch mit V. Und das habe ich hatte jetzt nochmal nachgeschlagen, ne, wie diese bescheuerten Namen sind. Habe ich dann auch gesehen, dass dieser Vegetarian Butcher, was ja so aussieht, als wäre das irgendwie so ein Original-Brand, der einfach nur fleischlose Produkte verkauft. Das ist Unilever, das ist ein Riesenkonzern. Also das sind die als, also am Anfang, als ich, für mich, mir ist das ja sehr nah. Also ich habe ja gesagt, dass ich so 2010, 2011 dann vegan wurde. Und dann gab es dann auch langsam so in den Supermärkten so kleinere Marken, die dann auch vegane Ersatzprodukte verkauft haben. Und die wurden ja dann so 5 Jahre später, wurden die dann eben geschluckt von diesen ganzen Fleischquälfirmen, hier natürlich Gutfried und Wiesenhof, die dann gemerkt haben, dass sie, dass ihr Produkt so ähnlich wie die Zigarette langsam mal so gesellschaftlich in Ungnade fällt und haben also einfach nur aus Profitinteresse erstmal auch mit 80% Eiklar, also mit so Quälei, haben sie dann das Quälfleisch ersetzt. Und jetzt ist ja noch perfider, wenn dann eben man da gemerkt hat, hier mit Wiesenhof und Gutfried, da sehen wir auch schlecht aus. Wir tun so bei Unilever, als wären wir so ein kleiner Bauernhof, der sowas herstellt. Einfach nur ekelhaft, ne? Fleischersatzprodukte sind wichtig, auch meinetwegen von diesen Firmen, aber wir wissen, wo euer Auto steht.
Ja. Also gut, dass es sie gibt auf jeden Fall, dass da irgendwie immer mehr passiert. Aber diese lustigen Namen können sie sich meinetwegen sparen.
Und die lustigen Namen, das möchte Quittisies euch nochmal ausrichten. Die könnt ihr euch, ne, unter eure Beflügelnuggets stecken.
Eben.
Quittisies, wir haben jetzt schon, ich sag dir mal, weil du kannst es immer nicht sehen, wir haben 1:07 schon hier am Labern.
Sehr
es
gut.
Gibt noch ein paar Begriffe.
Ja.
Aber es sind nicht mehr, also für mich war Vulva und vegan, das war so für mich. Das, wo ich dachte, so, das ist mir so wichtig, beides.
Nein.
Vegan ist mir sehr wichtig und das möchte ich halt gut rüberbringen. Jetzt haben wir noch so ein paar Begriffe, die sind einfach zur Unterhaltung für uns alle da. Und zwar Vorbands hat 10Ks Bulk eingebracht. Vorbands. Finde ich auch ein wahnsinnig tolles Thema, ne, weil es so Vorband, ne, ach, man darf vor einer großen Band spielen oder man sieht eine Vorband, die man noch nicht kannte und die ist halt cool. Oder man geht wegen der Vorband hin, weil man cooler ist als die Leute, die zur Hauptband gehen. Was ist dein Ding zu Vorbands?
Ja, finde ich auch cool. Also, ich hatte auch schon so schöne Entdeckungen, also dass ich irgendwie bei Sigur Rose war und dann gemerkt habe, ach, Armina, das ist irgendwie so ein, also auch eine coole Band, Armina mit 2 i.
Ach,
und die, ich weiß gar nicht, gibt Sigur Rose eigentlich noch? Also Armina gibt es nämlich noch. Und ich bin im Newsletter-Verteiler und sie haben auch gerade wieder Musik produziert. Also ich bin dann immer ganz vorne dabei und also wer es noch nicht kennt, ist eine sehr schöne Band. Und da fühlte ich mich dann halt auch so, ich habe so was Besonderes entdeckt, ja. Und das ist so, das kennt vielleicht dann so, kennen nicht alle, aber ist vielleicht nur so ein bisschen so ein Geheimtipp-Flair dann und dann zu merken, dass es eben wirklich auch was Besonderes ist, dass man dann dabei sein kann. Ja.
Ach, das finde ich toll, ja. Ne? So eine gute Vorband, das ist schon was wert. Ich habe so den Eindruck, dass das Vorband-Entdecken durch das digitale Zeitalter so ein bisschen auch verloren hat. Also ich, so in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine romantische Überformung, war das halt so, dass bevor das Internet eben das alles so geregelt hat und bevor auch der Musikmarkt sich so sehr auf live kapriziert hat, Also früher war ja die Musikindustrie sehr auf den Verkauf von Tonträgern konzentriert und live war halt noch so ein zweites Segment. Aber heute ist ja klar, über Tonträger verdient keiner mehr was. Live ist so wahnsinnig wichtig geworden. Mhm. Und deshalb ist es jetzt auch gefühlt nicht mehr so, dass irgendwie plötzlich mal so eine Band irgendwo mitfährt, so mitgebucht wird, weil keiner hat so richtig auf dem Schirm und machen wir einfach mal, ne? Ist einfach mal so zustande gekommen. Mhm. Und dass man dadurch dann vielleicht was sieht, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, so eine Konstellation. Weil ich glaube, es ist heute einfach schon sehr viel kalkulierter, die Live-Auftritte. Da ist mehr Blick drauf. Und natürlich sind diese Vorband-Slots, gerade auch bei etablierteren Bands, wirklich, da wird nichts mehr mit Zufall vergeben, sondern mitunter ist das ja Pay-to-Play auch. Also das heißt, dass sich eine kleinere Band wird dann eingekauft auf eine Tour von einer großen Band. Mhm. Weil ja klar ist, das ist eine wahnsinnige Werbung.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
Ich kann mich auch noch erinnern, weil du das jetzt eben mit Züger Ross gesagt hast, dass ich so Tokotronik gesehen habe als Vorband von den fünf Freunden. So, die fünf Freunde waren größer als Tokotronik. Also jeder, der das jetzt hört, wahrscheinlich 99% haben die fünf Freunde nicht mehr auf dem Schirm. Das war eben gehört. Auch eine Hamburger Schule-Band. genau. Und ich habe auch nochmal nachgeschlagen, zum Beispiel, es gibt ja natürlich da auch die Legenden von so Vorband-Slots. Also das Rage Against the Machine war ein Vorband von Porno for Pyros, mhm, beziehungsweise für Suicidal Tendencies. Mhm. Was für schwierige Namen muss ich denn hier aussprechen?
Tendencies. Echt? Aha. Ja, genau. Rage Against the Machine hat sich wohl ein bisschen mehr durchgesetzt, finde ich. Aber ich habe Suicidal Tendencies immerhin schon mal gesehen.
Genau, das wäre wirklich aufregend. Ich kann mich erinnern, weil ich bin ja Musikjournalist. Wer das nicht weiß, so googelt mal Linus Volkmann, Elisabeth Volkmann, Musikjournalismus.
Kommt eins zum anderen.
Und ich kenne natürlich auch so diese Distinktion, die damit einhergeht, wenn man irgendwie auf so einem Konzert ist und dann trifft man Leute und dann sagen die so, bist du jetzt auch hier wegen Green Day? Nein, ich bin wegen der Vorgruppe da. Also das ist natürlich auch, genau wie Musik immer Distinktion versprochen hat, hat sich das auch so bei Vorbands dann natürlich entzündet. Mhm. Heute muss ich dann aufpassen, dass ich nicht zu bequem werde und dann die Vorband auslasse und dann so einlaufe, dass ich gerade noch die Hauptband sehe. Oh. Das ist wirklich schäbig. Also aber so soll es nicht sein. Nein, also ein Hoch auf Vorband. Quitty Seeds. Gertrude Blümenkohl und H.C. Roth.
Entschuldigung, Gertrude ist ja ein hervorragender Name.
Gertrude und H.C. Ja. Was ist das denn für ein Comedy-Duo? Haben sich gewünscht, Vasektomie. Oh Gott, V ist so vielseitig, ich raste aus. Wir müssen eigentlich noch einen dritten machen.
Ist es dann, wenn man die warmen Stränge durchschneidet? Oder
genau.
So? Oh. Ja, interessantes Thema. Also ich finde es eigentlich ja gut, also wenn Männer sich dann mal überlegt haben, so ach, ich will eigentlich ja jetzt gar nicht mehr so Kinder haben oder ich habe schon welche, dann mach ich das mal. Ich hatte einen Lover, der hat das gemacht. Das fand ich irgendwie cool. Da wusste ich halt, ach, es kann nichts passieren. Der hat das gemacht. Der meinte auch selber, es war jetzt gar nicht so ein großes Ding. Ich habe später gehört, man kann es sogar auch wieder rückgängig machen. Aber das ist vielleicht gar nicht so garantiert, dass es klappt, ne? Weiß ich jetzt nicht.
Genau, ist Volker Wittkamp anwesend, auch ein V, der berühmte Urologe. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass eine Vasektomie reversibel ist, also dass man die rückgängig machen kann und dass sie weit weniger gesundheitliche Implikationen beinhaltet als eine Sterilisation bei Frauen. Also dass eben dadurch, dass ja Frauen immer das die Verantwortung übergeben wird in Bezug auf Verhütung.
Ach, da haben wir ja noch ein paar.
dabei ist die Vasektomie eigentlich beim Mann viel besser aufgehoben.
Ja, ich fand das immer irgendwie cool und dachte halt, ach, warum machen das nicht viel mehr Männer, weil ich eigentlich immer sehr viel zu tun hatte mit diesem Verhütungsthema und mir immer unheimlich viel Sorgen gemacht habe. Und dachte halt, wie schön wäre das, wenn das jetzt ja vielleicht mehr Männer machen würden. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht als Mann dann denkt, oh Gott, bin ich dann noch ein Mann oder funktioniere ich noch oder, also dass es natürlich auch bedrohlich ist, so, ja, dass, also dass da sowas durchgetrennt wird,
auf
ist ja auch
Fall.
Schon ein massiver Eingriff,
ja. Ja, das dann bei dem Samenerguss, Gott, das wird unser bester Podcast. Ich hoffe, es wird auch wirklich gescannt nach solchen Keywords, dass da nur noch Luft käme. Aber ich habe irgendwann mal gehört, nee, also es sind halt quasi keine
Luft?
Samenzellen mehr drin, aber irgendwas passiert dann schon noch. Ich kenne noch einen Prominenten aus der Pop-Szene, der eine Vasektomie gemacht hat oder und das zumindest auch in Interviews gesagt hat, deshalb kann ich es auch erzählen. Mhm. Thorsohn von Egotronic, unbedingt wollte, dass das deutsche Volk ausstirbt und seinen Teil dazu beitrug und dann schon relativ früh, also habe ich es irgendwann mal gelesen, hatte der auch eine Vasektomie gemacht.
Mhm.
Ist jetzt auch niemals stolzer Vater geworden, deshalb nehme ich ihm das auch ab.
Ja. Ja, und wie stehst du dazu? Also konntest du dir das irgendwie mal vorstellen?
Ja, also wäre ja wahrscheinlich, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung ist und auf Verhütung verzichten möchte, ne, also gerade auf Hormone, die Pille oder eben dann Kondome, was ja auch immer so ein bisschen nervig sein kann. Also dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Ich finde es auch, genau wie du, ne, so ein Eingriff, schon gruselig. Aber jetzt für mich hat sich diese Frage jetzt nie so gestellt gehabt.
Mhm.
Also ich hätte bestimmt auch gejammert und mich gewunden, aber wenn das notwendig gewesen wäre, wäre es auch für mich, denke ich, in Frage gekommen. Aber jetzt so von meinem Lebensstil und von dem, wie es bei mir war, war das jetzt nie so Thema. Also es war jetzt nicht so, dass das mal irgendwie auf dem Tisch lag, so soll man das jetzt machen oder nicht. Ich bin ganz froh, dass ich da nicht aus emanzipierten Gründen hätte ja sagen wollen und müssen. Und jetzt, na ja, also gut. Na, also die Beweglichkeit meiner Spermien werde ich nochmal runterposten.
Oh ja, das müssen wir nochmal testen.
So, Quitty sieht, Gott, wir sind immer noch nicht fertig, aber es sind die letzten 4 Begriffe. Gott, ich muss weinen.
Oh, das schöne V.
Gut, machen wir es mal kurz. Wir machen einfach mal, das interessiert dich wahrscheinlich gar nicht so, beziehungsweise das kennst du vielleicht gar nicht von Stefan Gillis, aber ein so guter Freund von uns. Wir wollen das nicht aussparen. Van der Saar.
Ja, kannst ja was zu sagen.
Es gibt einen Song von Dackelblut, der heißt Edwin van der Saar und das ist der Torhüter der Holländer gewesen. Mhm. Und dadurch, dass die Rivalität zwischen Deutschland und Holland, gerade im Fußball natürlich sehr, sehr, sehr explizit immer wird, hatten die denn einen Song und der hieß, geht eben gegen Deutschland, der singt dann eben so, dass oder 08 gegen Holland.
Mhm.
Also das Schlimmste, was man eben der deutschen Nation zufügen könnte, das wurde ihr gewünscht, 08 gegen Holland. Und dann singt ein Frauenchor, denn die spielen ja im Tor mit Edwin van der Saar.
Ah, okay.
Genau. Und deshalb ist Edwin van der Saar irgendwie so eine Kultfigur für die Antideutschen immer gewesen. Und naja, jetzt hat das ja Yogi selber erledigt, also man braucht sich ja gar nicht vor der deutschen Omnipotenz zu fürchten. Ja, ich fand den Song auch mal wahnsinnig toll und also ganz schöner Moment, dieser Frauenchor, spielen ja im Tor mit Edwin van der Saar. Und das war so ein 2-Meter-Typ, also deshalb ist der so zumindest ja in Erinnerung von Stefan Gillis zum Beispiel. So, nächster Punkt. Verzeihung wünschten sich Katja, die hat ja, und Amsterdam Ricky.
Aka Michael Kolebke.
Ah. Verzeihung.
Ja, Verzeihung ist auch, auch großer Begriff, finde ich. Also, will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber ich denke, das ist ja auch so ein bisschen so eine Streitfrage dann manchmal, wenn Leute einem dann sagen, ja, du musst doch verzeihen können. Und dann denke ich eben manchmal so von wegen Vandalismus und Ausdruck von Wut. Ich denke manchmal, nö, manchmal kann ich auch nicht verzeihen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, also auch für unser Nervensystem, dass wir nicht zu früh verzeihen. Weil Also ich glaube, früher hatte ich das vielleicht auch eher so interpretiert, dass ich dachte, ah, es ist gut zu verzeihen und es ist irgendwie... Es tut einem selber auch irgendwie so weh, so wütend dauernd zu sein auf jemanden oder so verletzt zu sein. Und dann, ach komm, ich verzeihe, dann ist alles wieder gut. Ja, genau. Aber wenn das nicht wirklich stimmt, dann hat man unter Umständen wirklich schlechte Träume oder andere Probleme. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich immer gut zu überprüfen, bin ich wirklich so weit, weil es dauert eine Zeit. Manchmal, wenn man sehr verletzt wurde oder gekränkt oder betrogen, da ist es Quatsch, zu früh zu verzeihen und vielleicht kann man nie verzeihen und dann ist es so und dann ist es auch nicht schlimm. Das ist mein Startpunkt zum Verzeihen.
Das ist dein Wort zum Verzeihsonntag.
Ja.
Ja, also da bin ich 100% deiner Meinung. Also ich habe bestimmt auch schon mal eine Entschuldigung von irgendwem angenommen. Aber ich sage jetzt nochmal so im Nachhinein, ist alles nicht wahr gewesen. Also das Einzige, was ich entschuldigen kann, sind Sachen, die mir egal sind, ja, wo mir dann dementsprechend auch die Entschuldigung nicht wichtig wäre. Beziehungsweise vielleicht als Geste bei kleineren Sachen okay. Aber eigentlich, also ich habe schon vielen Leuten nicht verziehen. Also,
wow.
Ich habe wirklich, Verzeihung ist wirklich ein ganz rares Gut in meinem Denken. Also alle Leute, die mir irgendwie geschadet haben und dann auch bewusst irgendwie geschadet haben, da muss schon sehr viel passieren, dass ich denen verzeihen würde.
Ja.
Aber ein bisschen schade, dass Verzeihung tatsächlich auch so im, jetzt, was mir so aufgefallen ist, in dem ganzen Social Media Gehampel so sehr an Boden verloren hat. Also es ist ja oft so, dass eben gerade auf Twitter, ne, dass so Leute gelyncht werden sollen für irgendwas, was sie Blödes mal gesagt, geschrieben haben, gerechtfertigt oder nicht, ist dann gar nicht so die Frage. Und dann sind die Leute meist dann recht überfordert und versuchen sich zu rechtfertigen oder auch sich zu entschuldigen.
Mhm.
Und eigentlich ganz oft, eigentlich ist es immer so bei so einem Shitstorm, dass dann vielleicht jemand aus Angst oder eben auch vielleicht auch aus
Einsicht.
Erkenntnis, aus Einsicht um Verzeihung bittet. Und es wird nicht mehr gewährt. Dann heißt es so, nein, hier, wer sich, also dann hier, dann der soll gefeuert werden, der soll verbrannt werden.
Das ist nicht entschuldbar.
Genau, also es ist alles, also es ist so ein Ritual, das so entstanden ist, um eben so eine vermeintliche Verzeihung, die niemals erteilt werden darf, fast schon.
Ah, schwierig. Also
da möchte ich auch so meine eigene Unfähigkeit, dem einen oder anderen zu verzeihen, auch vielleicht nochmal auf die Probe stellen, weil es mich wirklich nervt.
Mhm.
Also dass wenn dann jemand was Blödes gemacht hat und dann schreibt er dann irgendwie so einen langen Text, ne, wie es ja, um sich zu entschuldigen, sich zu erklären. Und dann wird das nicht angenommen. Das tut mir richtig weh. Also, dass man nicht mehr Verzeihung erlangen kann in dieser Shitstorm-Gesellschaft.
Ja, weil ich denke, das merkt man ja. Also, ob jemand das dann schon auch ernst meint und sagt, oh ja, Mist, danke für den Hinweis, das war wirklich nicht gut und jetzt ist es angekommen. Also, ich würde schon auch denken, ich würde jedem Menschen noch versuchen, auch das Recht einzuräumen, sich zu besinnen, ja, und zu sagen, nee, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht und also...
Das
sollte möglich sein, ja. Vielleicht gibt es einige wenige Ausnahmen, wo es nicht geht, aber eigentlich sollte es möglich sein, ja.
Ja, darauf beruht ja auch so ein bisschen das Rechtssystem. Also wenn man Leute einsperrt, ja, und dann sind sie ja irgendwann wieder frei, da muss man ja darauf, da muss das Rechtssystem sich ja darunter vorstellen, dass man sich ändern und sich bessern kann und dass jemand dann seine Schuld abgeleistet hat. Und wenn es nicht mehr möglich sein soll, seine Schuld einzugestehen irgendwie und Abbitte zu leisten, das finde ich ja auch sehr kontraproduktiv, weil es ja dann diese ganzen frustrierten Leute, die dann, was weiß ich, zur AfD gehen oder dann doch sagen, hier, gendern ist scheiße, weil ich wurde da irgendwie, ja, ich konnte mich gar nicht mehr rechtfertigen, weil ich mal irgendwas falsch gemacht habe. Also ich finde es halt kontraproduktiv. Also wenn man den Leuten keinen Weg zurück anbietet, dann hat man ja wirklich nur noch so eine ganz extreme Gralshüterschaft von die Leute sagen, was ist gut, was ist schlecht und
alles andere fällt dann raus.
Genau, und wenn jemand dann da nicht funktioniert hat, beziehungsweise da einen Fehler gemacht hat, auch einfach einen Fehler gemacht hat, es geht ja nicht darum, dass Leute werden ja auch zu Recht vielleicht beschuldigt, aber wenn es dann kein Zurück mehr gibt, ja gut, dann ist meiner Meinung nach das Rechtssystem von Verzeihen auch ausgehebelt.
Mm.
Ja. Quitty Seeds. Es sind noch 2 Begriffe übrig und noch 5 Minuten. Du raufst dir ja schon die Haare.
Ja.
Komm, machen wir es nochmal. Die sind auch gar nicht so schwer. Videotext hat sich Tenkase Balk nochmal gewünscht. Der Gute.
Der Videotext kenne ich gar nicht so gut. Finde ich wahnsinnig verrückt. Auch immer so ein bisschen wie so eine Parallelwelt, wie so Amateurfunk oder so, habe ich auch gedacht. Also es ist so nerdig und so merkwürdig. Bin ich jetzt auch durch dich irgendwie nochmal ein bisschen drauf gekommen. Du kennst es, glaube ich, besser.
Genau, ich würde sagen, den zweiten Begriff schenken wir uns. Wir machen jetzt mit Videotext Schluss, dann haben wir es ja fast geschafft. Ja, Videotext ist ja noch so vor dem Internet. Also ich habe es immer gerne benutzt. Also gerade in Hotelzimmern dann immer auf geguckt, wo ist der Textknopf und dann auf 333, dann sieht man, was es aktuell läuft und was demnächst läuft. Und ich mag halt auch diese Pixelgrafik, die es dann immer gibt. Also weil es ja, wer das kennt, es ist ja ein sehr eingeschränktes Medium und dadurch halt auch genauso spannend, fast schon künstlerisch. Also ich hatte meinen größten Viral-Hit auf Facebook, hatte ich tatsächlich, als ich eine Videotextseite fotografiert habe. Es war so 2015, wo es darum ging, dass über Rainer Brüderle, der eben da irgendwie sich so sexistisch verhalten hatte gegenüber einer Reporterin, und dann wurde das so gesagt, so nee, so geht es nicht.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann ist aber unten drunter, also ein Banner, also das ist natürlich nicht bewusst geschaltet, sondern das, auch auf den Textseiten werden dann halt so Banner für eben auch die Sexseiten geschaltet, und dann gibt's eben diesen Text, der so, sich so kritisch damit auseinandersetzt, und unten ist ein Banner, auf dem steht dicke Huben kneten, Seite 867.
Das gibt's doch nicht.
Und das Lustige eben bei Videotext Sexseiten, also ist für mich sowieso die Vorstellung, wer benutzt dann heute noch, also wer guckt im Videotext, wenn er irgendwie sich abziehen lassen will von irgendwelchen Telefonzentren.
Also echt.
Und da gibt's aber, wer das noch kennt, wir haben es ja nochmal nachgeprüft, es gibt diese Seiten immer noch, wo darauf verwiesen wird, auf so Call-Seiten, also auf diese also Videotext-Seiten, die auf so Call-Center verweisen. Und das Lustige daran ist, die dürfen dann halt nicht mit Sex werben. Da darf dann halt nicht stehen, hier, es wird gefickt. Ne? Weil es ja alles, ist ja ARD oder sind ja sehr seriöse Marken. Und dann ist es immer so ganz fantasievoll. Also dann heißt es dann zärtliche Po-Liebe. Das ist dann immer so, hier so Analsex, aber dann zärtliche Po-Liebe.
Das ist so süß.
Das ist wirklich toll. Und dazu noch so Pixelbilder von eben irgendwelchen Frauen, die an der Stange tanzen, aber es sieht halt eben aus wie so ein Sprite von Pac-Man. Also.
Das ist schon auch wieder cool eigentlich. Ja, dass es das noch gibt.
Ja, es ist verrückt. Also das ist irgendwie krisenfester als Musikjournalismus oder als Sachen, wo man denkt, ja komisch, das ist wirklich
Videotext. Ich möchte beim Videotext arbeiten.
Ich wollte immer beim Videotext arbeiten. Es gibt Leute,
die... Ja, ist das ein Anbieter? Oder? Ja, jetzt erklär es mal.
Oh, das weiß ich nicht. Also, ich habe schon von Leuten gehört, die müssen dann halt so Horoskope, und das muss dann halt schon da irgendwie so eingepflegt werden und so. Ist wahrscheinlich heute auch noch irgendwie mechanisierter. Aber du brauchst natürlich Leute, die irgendwie den Videotext betreuen. Und dadurch, dass das halt so limitiert ist, so technisch, ne, so jetzt im Internet, da kannst du ja plötzlich kannst du Videos und GIFs und so, alles ist so im Wandel, weil Videotext dagegen kannst du halt nur irgendwie immer halt, was weiß ich, wahrscheinlich so 500 Zeichen auf eine Tafel und dann halt so ein paar Pixelbilder machen. Und das finde ich halt auch so beruhigend. Also ich wäre so gern der Typ, der die Horoskope auf die Videotextseiten immer einstellt.
Oh.
Da kriegst du bestimmt auch dein Geld und hast scheinbar einen krisenfesten Job und musst nicht so viel machen.
Oh. Ja, das war ja wirklich sehr ergiebig. Also ich kann sagen, V hat's in sich.
Ja, wenn man wollte, dann könnte man noch ein V machen. Aber die Leute denken ja dann wirklich, wir haben es nötig. Wir müssen zu W übergehen. W geht ja noch, ne? Obwohl ich W nicht so viel Credit geben werde wie V.
Wer weiß.
Wer weiß. Aber dann kommt natürlich, dann wird es nochmal kurz witzig bei X und Y. Da habe ich jetzt schon so eine Lust auf die nächste Katastrophe. Also das kann nichts werden, aber wir machen es trotzdem.
Ja klar, das lassen wir uns nicht nehmen.
Quitty Seeds, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, Linus Volkmann.
Ja, wer es nicht so ganz mitgeregt hat, ich bin doch der Neffe von Elisabeth Volkmann. Oh. Alles andere war nur falsche Bescheidenheit.
Schön. Ja, dann bis bald.
Viele Grüße. Korb küssen.